Crime Time. Gunter Gerlach. Mohnblumen wie Blutflecke. Zum Inhalt. Der ehemalige Unternehmer Karl Drischer fürchtet, ermordet zu werden. In Stein am Rhein beauftragt er zwei Schriftsteller, Georg Händel und den sonderbaren Christoph Kamer, zu recherchieren und den potenziellen Täter zu finden. Für die Aufklärung seines möglichen Todes setzt er eine hohe Summe aus. Er hält es für unerlässlich, dass Händel seine Familie kennenlernt, denn sie alle sind irgendwie anders. Lebende Vexierbilder, besonders Juliana, Drischers Schwester, fasziniert Händel. Ist sie verdächtig? Die Konkurrenz zwischen Händel und Kamer, die auch Händels Vergangenheit berührt, macht die Situation nicht einfacher. Ein Attentat lässt sich nicht vermeiden. Der für eine Krimireihe angelegte ermittelnde Kriminalromanschriftsteller Georg Händel setzt seine Städtetour in Stein am Rhein, Schweiz, fort.
Kapitel 1. Die übliche Leiche im Kofferraum. 4 Wochen lang übte ich die tödlichen Schläge, dann endete der Kurs mit einer ausführlichen Ermahnung, die Technik niemals anzuwenden. Sie diene nur der Stärkung des Selbstbewusstseins. Wer sie einsetze, könne sich nicht mehr auf Notwehr berufen, wenn herauskäme, dass er das Töten geübt habe. Mein Lehrer, ein Chinese, sah mich dabei an, als habe er mir einen letzten Schlag nicht beigebracht, sondern für sich behalten, um mich bei Ungehorsam selber noch töten zu können. Ich hatte nur ein wenig Sport treiben wollen, einmal in der Woche in Schweiß geraten. Dann war etwas daraus geworden, das weit über mein Ziel hinausging. Jetzt standen sich Schüler und Lehrer gegenüber, betrachteten sich, als wären sie die letzten Überlebenden auf dieser Erde. Es kann nur einen geben. Für den Aufbaukurs in Selbstbeherrschung meldete ich mich nicht mehr an, obwohl gerade dieser Kurs mich vielleicht in die Lage versetzt hätte, auch meinen Lehrer zu besiegen. Denn inzwischen hatte mich ein Autor beleidigt, mich gegen die Brust geboxt, im Streit um seinen ersten Roman, dem ich jede Qualität abgesprochen hatte. Für einen winzigen Moment war ich bereit, zurückzuschlagen. Ich besaß gerade noch genug Selbstbeherrschung. Außerdem wusste ich, meine Kritik war zwar im Ansatz, aber nicht in ihrer Schärfe gerechtfertigt. 2 Tage später überfuhr man ihn auf der Autobahn. Eine Art von Selbstmord. Lina machte mir Vorwürfe. Alle mieden mich. Jeder kann zum Mörder werden. Und richtig, in einem Albtraum bekam ich einen anonymen Brief mit einer Drohung. Ich wäre schuld am Tod des Autors. Wenn ein Autor alle sprachlichen Mittel benutzt, die in der Schriftsprache seit, sagen wir, 200 Jahren üblich sind, ohne eine Auswahl zu treffen, ohne Gefühl für die Zeit, in der er sich im Sprachraum bewegt, also ohne Gestaltungswillen, ich fange schon wieder an, dann bewegt er sich im untersten Niveau des Kunsthandwerks, da, wo der Kitsch zu finden ist. Dabei wollte ich aufhören mit diesem Missionieren für eine zeitgemäße Sprache und dem Schreiben überhaupt. Ich öffnete meinen Koffer, so dass der Deckel gegen die Wand stieß und ein Loch im Putz hinterließ, und warf meine Sachen hinein. Ohne nachzudenken, was für eine längere Abwesenheit zu planen wäre, verließ ich München mit dem Auto. Ich telefonierte mit Lina. Sie hielt mich nicht zurück. Ein lang geübtes Verhalten, wenn in meiner Beziehung Schwierigkeiten auftauchen und ich eine Fluchtburg habe, fliehe ich. In Stein am Rhein wartet ein Elfenbeinturm. Vielleicht schreibe ich doch weiter. Jetzt sitze ich auf einem Rastplatz an der Autobahn vor einem Pappbecher mit Kaffee und frage mich, wie sich mindestens die Hälfte der Menschheit angewöhnen konnte, eine solche undurchsichtige Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Was konnte sich alles darin verbergen? Medikamente, die mein Reaktionsvermögen herabsetzen, Schlafmittel oder Gift? An der Schweizer Grenze werde ich von einem Beamten herausgewunken. Und erst in diesem Moment fällt mir ein, dass auf dem Rastplatz genug Zeit war und mein Wagen außer Sichtweite, um eine Leiche in meinen Kofferraum zu legen. Der Grenzbeamte nimmt meine Papiere, geht einmal um den Wagen. Ich soll den Kofferraum öffnen. Doch in diesem Augenblick wird er von einem Kollegen gerufen. Er gibt mir meine Papiere und den Weg frei. Hinter der Grenze parke ich auf dem Platz vor einem Supermarkt. Zwei weitere Wagen parken rechts und links neben mir ein. Ich wusste es. Wenn ich jetzt hineingehe, werden sie die Leiche wieder aus dem Kofferraum holen. Ich hatte nur die Aufgabe, sie durch die Kontrolle zu bringen. Ich werde dieses Denken als Krimi-Autor nicht los. Ich kaufe Kekse und Wasserflaschen. Die beiden Wagen neben mir sind verschwunden. Ich öffne meinen Kofferraum, stelle meine Einkäufe hinein. Neben meinem Koffer wäre genug Platz für eine Leiche gewesen. Ein dunkler Fleck auf dem Boden. Ich tippe ihn an. Noch feucht. Woher kommt das? Ich betrachte meine Fingerspitzen. Es befindet sich eine rötliche Flüssigkeit daran. Blut? Ich spüre eine Schwäche meiner Gelenke. In solchen Momenten hätte ich gern Lina an meiner Seite. Kapitel 2. Man wird mich für den Mörder halten. Ich ziehe in das Haus mit seinen rot-weißen Fensterläden, symbolischen Sonnen. Es wirkt, als müsse es verteidigt werden, zumal es hinten in einen Turm mit Schießscharten ausläuft. In letzter Zeit habe ich mir Gegner gemacht. Sollte ich mir um meine Sicherheit Sorgen machen? Eine steile Holztreppe führt in den ersten Stock. Sie vibriert. Das gefällt mir. Immer ist mir alles Symbol. Die hölzernen Stufen sind mir Xylophon mit dem fast immer gleichen Ton. Stufe für Stufe. Ich betrete die Holztreppe zum zweiten Stock. Ich steige weiter hinauf, der Ton wird höher. Noch eine Treppe, noch ein halber Ton höher. Ich frage mich, ob bei dem Architekten oder dem Tischler der Treppe eine Absicht dahinter stand. Sicher nicht, sonst hätten die Stufen eine Melodie von sich gegeben. Aber vielleicht habe ich die nur noch nicht entdeckt. Für die nächsten 3 Monate verteile ich meine Sachen über die 4 Stockwerke. Stelle meinen Computer auf den Esstisch und beginne sofort zu schreiben. Andere schreiben Tagebuch. Ich kann nicht auf den Abend warten, um den Tag zusammenzufassen. Ich muss sofort an den Computer. Mein Leben als Roman. Es muss ja kein Buch mehr daraus werden. Ich schreibe auf, was ich gerade erlebe. Immer. Ich kann gar nicht anders leben, denn nur durch das eigene Schreiben begreife ich die Welt. Verstehe ich, was um mich herum vorgeht. Erkenne Abläufe im Voraus. Meist eine Behinderung, manchmal eine Gabe, wenn es darum geht, ein Geheimnis zu entdecken. Ohne zu schreiben bin ich blind. Jetzt, wo ich diese schreibe, wird mir zum Beispiel bewusst, dass ich das Gefühl habe, bedroht zu sein, verfolgt zu werden. Und natürlich war da eine Leiche im Kofferraum. Die Klarheit eines solchen Gefühls, dass ich es überhaupt benennen kann, bringt mir nur das zum Text gewordene Leben. Gibt es Menschen, die mir schaden, mich umbringen wollen? Bei jedem Schritt, den ich draußen in der Gasse höre, gehe ich ans Fenster. Normalerweise fallen mir die Passanten auf, die nichts zu tun haben, die stehen bleiben oder sich sehr langsam bewegen. Wer langsam geht, hat keine Zukunft. Für diese Schweizer Stadt am Rhein ist Langsamkeit ein angemessenes Tempo. Allein schon wegen ihrer Größe. Man durchquert sie in weniger als 5 Minuten. Und die Vergangenheit ist ihre Zukunft. Die bemalten Häuser am Marktplatz illustrieren diese Tatsache. Sie verharrt in einem späten Mittelalter, so dass auch die Touristen ihr Tempo angleichen, im Schritt innehalten und die Fachwerkhäuser betrachten. Wer hier also schnell geht, fällt auf. Der Mann hat fast eine Glatze, einige vereinzelte graue Haarsträhnen, die sich erheben und die wechselnden Windrichtungen anzeigen. Sein Gesicht hat sich gerötet. Es fällt besonders auf, weil die Grundfarbe seiner Haut gelb ist. Er ist rasch am Haus vorbei und kontrolliert aus den Augenwinkeln heraus alle Fenster. In einer Großstadt, in der man immer damit rechnen muss, geschlagen, umgerannt, überfahren, erschossen zu werden, wären Tempo und Verhalten normal. Dieser Mann gehört nicht hierher. Beim 2. Vorbeimarschieren weiß ich, er ist meinetwegen da. Das Gefühl der Bedrohung vom Beginn personifiziert sich. Ich verlasse das Haus an diesem Frühlingstag im April zu einem Rundgang, habe selber noch die Geschwindigkeit eines Großstädters und die Befürchtung, dass mir alles zu klein, zu langweilig, zu gefahrlos werden könnte. Ich gehe außen um die kleine Stadt, entlang der Häuser, die auf der Linie der Stadtmauer gebaut worden sind, wahrscheinlich auch mit deren Steinen. Am Obertor der Stadtmauer steht der Mann mit einer Broschüre, Macht auf Tourist. Ich betrete wieder die innere Stadt, bleibe vor dem Optikergeschäft stehen, die Scheibe spiegelt sein Bild. Jetzt liest er die Speisekarte des Wirtshauses Gutenberg an der Ecke gegenüber. Beim Betrachten seines Spiegelbildes entwickle ich das Gefühl, es gibt ihn gar nicht, sondern ich habe ihn von Anfang an erfunden. So wie ich manchmal Gesprächspartner beim Schreiben erfinde, weil gerade keiner da ist für einen Gegenpart im Dialog, mit dem ich diskutieren, verabreden kann, was Wirklichkeit sein soll. Denn meine eigene Wirklichkeit ist oft nur Fantasie. Dem normalen Menschen dient die Unterhaltung mit einem anderen Menschen der Feststellung von Realität. Durch Rede und Gegenrede kommen beide zur Übereinstimmung, was gelten soll oder auch nicht. Wer schreibt oder liest, der füllt die Sätze nur mit Bildern seiner eigenen Erfahrung. Autor und Leser bleiben für sich. Es gibt keine Gemeinsamkeit. Der Mann folgt mir auf dem Weg zum Untertor, wird schneller, wenn ich es werde, geht langsamer, wenn ich stehen bleibe und den Blick des Touristen übe. Er folgt mir wie in einer Szene aus einem von unzähligen alten Schwarz-Weiß-Filmen, bei denen das aber vorzugsweise nachts geschieht. Ich kenne das Ende. Es ist meist tödlich. Hier ist Tag und alles bunt. Ich gehe zum Rhein. Der Anlegeplatz für die Schiffe zwischen Konstanz und Schaffhausen heißt hier Schifflendi. 3 Schiffe liegen gefesselt an der Mole. Die Saison befreit sie erst in 2 Wochen. Das Wasser des Rheins kringelt sich unter meinem Blick, ist dunkler, als ich es erinnere, die Strömung weniger stark. Die großen Fische fehlen, die sonst fast reglos der Strömung standhalten. Ich glaube, Fische sind glücklich. Sie denken nicht, sie müssen nicht klären, was sie sind und wo sie sind. Mein Gehirn ist mir lästig, es hört nicht auf zu denken. Meist macht es mir Vorschriften, befiehlt, Ängste zu entwickeln und grenzt mein Verhalten ein. Immer wenn ich zum Beispiel Blut sehe oder gar eine Leiche, verursacht mein Gehirn eine Schwäche meines Körpers, nimmt mir manchmal das Bewusstsein, ich falle in Ohnmacht. Deshalb glaube ich nicht, dass ich selbst bin. Ich muss ein Lebewesen sein, das aus vielen Lebewesen besteht. Wir bilden eine Gemeinschaft auf Gegenseitigkeit und auf ein Gegeneinander. Manchmal rettet mich die Gemeinschaft, manchmal lässt sie mich fallen. Das könnte auch der Grund sein, warum meine Beziehung zu Frauen so schlecht funktioniert, dass niemals eine dauerhafte Bindung entstanden ist. Ich bin nicht ich allein. Mein Verfolger kommt näher. Er macht den Eindruck, als wolle er mich ansprechen. Ich wende mich schnell ab, gehe durch eine Gasse zum Marktplatz, halte eine Hand in das Wasser des Brunnens, um ihm mit dieser Geste, während der er Zeit hat, heranzukommen, zu zeigen, dass ich ihn nicht fürchte. Und doch gerade eine Geste, die Furcht zu überwinden, vorbei am Rathaus, dann wieder zum Rhein, zur Brücke. Spätestens an dieser Stelle endet der Bodensee, der hier Untersee heißt und zum Fluss wird. Am Ufer entlang zum Kloster, in seiner Mauer gibt es einen kleinen Durchgang zum Innenhof, Fluchtweg. Davor an einer kleinen Anlegestelle steht eine Weide mit einer von der Sonne gekämmten Frisur. Ihre Zweige versuchen, in den Fluss herabzutropfen. Genau dort, wo sie auftreffen würden, stehen 4 graue Fische, dick und lang wie Arme, die sich von einer faulenden Wasserleiche gelöst haben. Sie beobachten mich, verharren in der Strömung. In der Mitte des Flusses treibt etwas. Ein Körper ohne Glieder? Schon gut. Der Krimiautor in mir setzt sich auf eine der Bänke. Mein Verfolger bleibt noch an der Ufermauer stehen. Dort führt eine kleine Treppe zu einem Strandstück hinab. Wenn er ein Mann ist, der gern Menschen umbringt, überlegt er vielleicht, wie es aussehen würde, wenn unten im Sand mein Blut versickert. Dann kommt er heran, bleibt neben der Bank stehen. Seine Lippen bewegen sich, die Zunge kommt, feuchtet sie an, die Zähne ziehen sie nach innen, kauen auf ihr, durchbluten sie, machen sie beweglich. Erst jetzt begreife ich, er will mir nur eine Geschichte erzählen. Er hat mich, den Schriftsteller, erkannt. Er hat etwas Bedeutendes erlebt, kann es nicht selbst aufschreiben, aber glaubt, es wäre wert, gedruckt zu werden. Oft sind es Verbrechen, auch Verschwörungstheorien, bei denen der Erzähler hofft, ich würde einen Roman daraus machen. Seit wann folgen Sie mir? Ich deute auf die Bank. Seit München. Er kommt herab, als wäre er ein Roboter. Langsam senkt sich sein Kopf auf meine Höhe. Ein runder Käse, die gelbe und rötliche Rinde schuppt. Kein Haar mehr, die Augen geschwollen, eine starke Falte darunter. Er liest meine Gedanken. Meine wechselnde Gesichtsfarbe, eine Allergie seit meiner Kindheit. Die Hautfarbe wechselt ins Rötliche. Ich beuge mich nach vorn, um ins Wasser zu sehen. Auch den Fischen hat er nicht gefallen. Sie sind verschwunden. Erzählen Sie schon Ihre Geschichte. Ich betrachte die Wirbel auf der Wasseroberfläche. Ich will kein Interesse signalisieren. Mein Name ist Karl Drischer. Ich habe einen Auftrag für Sie. Ich nehme keine Aufträge an. Er lächelt. Sie schreiben Krimis. Jetzt ist er wieder gelb. Alles pure Fantasie. Die Krimi-Autoren haben den Bezug zur Wirklichkeit völlig verloren. Ich lache. Dabei gelten sie als besonders nah am Realismus. Allein ihr überkommener Stil, die bevorzugte Verwendung von Floskeln, beweist das Gegenteil. Als wären Romane Museen für Wörter. Außerdem so viele Morde oder gar Serienmorde gibt es nicht. Die Ermittlungsarbeit ist langweilig. Seine Lippen ziehen sich breit, bleiben aber geschlossen. Ich kann reden, wie ich will. Wenn man so wie ich arbeitet und aus der Recherche eines Verbrechens einen Roman macht, mit einem Ich-Erzähler, der sich nicht vom Autor trennt, offenbart man sich den Lesern. Sie wissen alles über mich, mehr als ich preisgeben will. Aber es geht nicht anders. Mit dem Schreiben liefert man sich aus, deshalb kann Kritik tödlich treffen. Wie bei diesem jungen Münchner Autor. Gut, erzählen Sie, was Sie von mir wollen. Sie sollen den Mord an mir aufklären. Ich dachte mir, dass Sie bereits tot sind, das ist also doch keine Allergie, sondern Totenflecke. Ich wage einen kurzen Blick, ob der Witz angekommen ist. Er grinst. Keine Sorge, ich werde bald tot sein. Es gibt zu viele Menschen, die es sich wünschen. Dann kommen Sie wieder, wenn Sie tot sind. Er grinst nur noch mit einem Mundwinkel. Als Honorar bekommen Sie eine monatliche Überweisung und ich habe Ihnen in meinem Testament eine hohe sechsstellige Summe vermacht. Sind Sie wahnsinnig? Man wird mich für den Mörder halten. Genau, das habe ich beabsichtigt. Es bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als den wahren Mörder zu finden. Kapitel 3. Ein Ungeheuer über den Dächern. Im Schutz des Turms die Fenster geöffnete Sensoren wie ausgestreckte Fühler eines Käfers. Das Bellen draußen in der Gasse kommt nicht von einem Hund. Ich kenne den Mann, der sich so bemerkbar macht. Christoph Kamer steht auf dem Pflaster, trägt eine schwarze Uniformjacke. Dazu die Hitlerfrisur, Scheitel, rechts, das Haar klebt auf der Stirn. Er strafft seinen Körper, hebt den Arm, wie der Führer. Noch ein Gespenst, das mir von München gefolgt ist. »Lass die Zugbrücke herab, ich komme in friedlicher Absicht. Warum bellst du dann?« Ich steige die Treppenkonstruktion hinunter. Sie zittert vor mir. Beim Abwärtsgehen hat jede zweite Stufe den gleichen Ton. Ich ziehe die schwere Holztür nach innen. »Was willst du?« Es gibt Menschen, die nicht von selbst Kontakt zu mir aufnehmen würden. Christoph gehört dazu. Er ist Autor mit Vorliebe für einen anderen Stil, so dass wir jedes Mal aufeinander prallen. Dann verwandelt er sich in den großen Diktator. In letzter Zeit ziemlich oft. Unsere Diskussionen über Literatur enden immer im Streit. Selbst wenn ich nach einiger Zeit sein Schreiben als eine Möglichkeit neben meinem definierte, half es nicht mehr zur Versöhnung. Er wuchs dann in die Höhe, seine Glieder knackten und er sah auf mich Ameise herab, die vor seinen Fuß hin und her lief, war bereit, sie jederzeit zu zertreten. Er wollte mein Feind sein. Christoph schiebt mich Türstopper allein mit seiner Anwesenheit nach innen. Er ist dicker geworden. Er besichtigt das Haus, als wäre er auf der Suche nach anderen Menschen, die sich hier verbergen. Christoph trommelt keine Melodie mit den Füßen auf die hölzernen Stufen. Er will sich vergewissern, dass ich allein bin, will mich endlich umbringen und kann keine Zeugen gebrauchen.
»Ich muss mit dir was klären. Können wir unten am Rhein spazieren gehen? Ich muss dabei gehen, dann kann ich besser denken.«
»Ertränken?« Mir fällt der am Klosterufer zurückgelassene Käsekopf ein, auf dessen Geschichte ich mich nicht einlassen wollte und der bestimmt noch nicht aufgibt.
»Nein, besser die andere Richtung, zur Burg hoch.
Einen Abhang hinabstoßen.« Beim Herabgehen schießt er über die kleine Schwelle am Hauseingang hinaus, stolpert, versucht sich zu fangen, doch dann fällt er. Eine Form des Zusammensinkens bei gleichzeitigem Abrollen. Ich hole mein Handy heraus. Es ist eingeschaltet. Mir fällt ein, ich kenne die hiesige Notrufnummer noch nicht. Christoph setzt sich aufs Pflaster, reibt sich seine Knie.
»Du hättest diesen armen Kerl verschonen können. Beim ersten Buch hat man Welpenschutz.«
»Von wem sprichst du?«
»Von Basil Burger, diesem Autor, der sich umgebracht hat, indem er auf die Autobahn lief.«
»Ich helfe ihm hoch. Der war betrunken. Auch einen falschen Schritt muss man zur richtigen Zeit machen.« Er marschiert los, hat Eisen unter den Hacken, aber schnell verliert er an Tempo. Schon an der nächsten Straßenkreuzung knöpft er die Jacke auf und legt sie sich über die Schulter. Hitler macht Pause. Etwas arbeitet in seinem Kopf. Er bleibt stehen, weiß nicht in welche Richtung. Dabei blickt die Burg mit ihren Turmfenstern über die Bäume zu uns herab. Innere Vorgänge, heftige Gedanken und Gefühle haben die Herrschaft über seinen Körper übernommen. Die Brust sinkt ein, der Bauch wölbt sich. Kein Führer mehr. Ich gehe voraus, obwohl ich den Weg selbst noch nicht kenne.
»Wieso bist du überhaupt hier? Musst du nicht arbeiten?«
»Die haben mich rausgeschmissen.«
Christoph kocht in einem Altersheim, in deren Küchen gibt es meist nicht viel Personal. Wenn die jemanden rauswerfen, muss er viel Unsinn angestellt haben.
»Und, was machst du jetzt?«
»Ich schreibe einen Roman als Auftragswerk.«
»Du hast einen Auftrag von einem Verlag?«
Christoph antwortet nicht. Er ist durch die leichte Steigung der Straße außer Atem. Auf seiner Stirn glitzert es bereits.
»Ist es ein Krimi?«
»Nein und ja, ein Krimi, wie es ihn noch nicht gegeben hat. Der Auftrag stammt von dem potenziellen Mordopfer. Ich soll klären, wer den Mann umbringen will und diese Recherche als Roman schreiben.«
Christoph bleibt stehen. »Genau das, was du sonst machst.«
»Der Auftrag, nehme ich an, stammt von einem gewissen Karl Drischer?«
»Ja.«
»Hoffentlich wird er möglichst schnell umgebracht, sonst meckern die Verlage, wenn nicht spätestens auf Seite 11 eine Leiche liegt.«
»Das machen die meisten Autoren heute so, dass der Mord als Prolog nachträglich vorangestellt wird.«
»Aber wenn es nur um einen möglichen Mord geht, kannst du das nicht machen. Das Opfer könnte sich ja seinem Mörder auch noch entziehen. Das musst du offen lassen. Du brauchst es als Spannungselement.«
»Ich steige weiter hinauf.«
»Warte«, sagt er.
Seine Brust hebt sich wie bei einer Maschine. Die Wörter sind heißer Dampf.
»Der Erzähler des Romans bist du.«
Ich entdecke das kleine gelbe Schild, Wanderweg Hohenklingen, und beschleunige noch.
»Ich, natürlich. Willst du damit sagen, du schreibst einen Roman über mich?«
»Nein, ich mache dir den Vorschlag, für dich zu schreiben. Ich schreibe deinen nächsten Roman.«
Ich lasse Christoph zurück. Ein neues gelbes Schild schlägt eine lange, steile Betontreppe vor. Ich warte, bis er herankommt.
»Der Drischer hat dich doch auch angesprochen, so wie mich, aber ich bin bereit, die Geschichte für dich zu schreiben.«
»Verstehe ich das richtig? Du willst das Manuskript für mich schreiben?«
Er nickt, schnappt mit einem Fischmaul nach Luft und wischt sich das Silber von der Stirn, dann stützt er sich auf ein Geländer. 10 Kilo Übergewicht hängen über dem Hosengürtel.
»Du müsstest in meinem Stil schreiben.
Kein Problem.«
»Vielleicht ist das meine Zukunft als Schriftsteller. Ich lasse meine Manuskripte von anderen schreiben. Ich eröffne ein Büro mit mehreren angestellten Autoren, die für mich schreiben. Ich liefere am Anfang des Monats die Idee. 4 Wochen später hole ich das Manuskript ab. Sagen wir 10 Bücher pro Jahr. Ich benutze 10 Pseudonyme. Das müsste sich rechnen. Aber Christoph Kamer würde ich nicht anstellen.«
»Warum?«
Ich gehe weiter. »Warum willst du so etwas machen?«
Warte doch, natürlich will ich was dafür. Deine Beziehung zu Lina,
bringt er zwischen zwei, drei Atemzügen hervor, ist doch, um ein Adjektiv zu benutzen, das du dir verbieten würdest, erschöpft.
In der wörtlichen Rede ist das Wort erlaubt, dass du es benutzt, liegt an deiner eigenen Erschöpfung. Wo ist deine Kondition?
Meine Kondition ist, was den Stil des Schreibens anbelangt, besser als deine, zumal erschöpft sein als geradezu lautbildnerisches Adjektiv niemals verboten sein darf. Hier ist genau der Unterschied zwischen dir, einem verbohrten Ideologen des puristischen Stils, und mir, einem, der die vielen Möglichkeiten der Sprache lebt.
Und du willst für mich schreiben?
Ich kann auch anders.
Ich steige die Treppen hinauf, finde einen schnellen Rhythmus, um ihn weiter zu quälen.
Was willst du von Lina?
Du lässt sie in München zurück. Nenn es keinen Tag, wann du wiederkehrst. Das klingt nach einem Ende der Beziehung.
Röchelt es 5 Stufen weiter hinter mir.
Was willst du?
Und 10 Stufen unter mir stöhnt es ohne Luft.
Ich will Lina!
Ich drehe mich um, schieße meinen Zeigefinger in Richtung des besiegten Hitlers ab.
Ist das ein Geschäft? Verhandeln wir über etwas oder ist das ein Blitzkrieg und du bist bereits einmarschiert?
Er lässt sich auf die Stufen nieder mit dem Gesicht ins Tal.
Ich biete mich dir an. Du bekommst mich als Autor. Ich schreibe die Geschichte Drischers für dich. Du legst die Hände in den Schoß und lebst in den Tag hinein. Ich liefere täglich die neu geschriebenen Seiten.
Und dafür willst du, praktisch als Bezahlung, Lina?
Ich drehe mich nicht um, sondern steige hoch, bis die Treppe auf eine Serpentinenstraße mündet. Erst hier lehne ich mich auf das Gitter an der Straße.
Du willst kein Geld, sondern Lina?
Es überzeugt mich mehr, als wenn er Geld verlangt hätte.
Wie stellst du dir das vor? Ich kann doch nicht einfach über Lina verfügen. Wie soll das gehen?
Ich sehe in die Richtung, in der ich München vermute. Ich sehe Lina Wasmeier in ihrem Laden im Hinterhof der Türkenstraße. Magische Geschenke, an deren Magie sie angeblich nicht glaubt. Beschützende Halbedelsteine, den Sternzeichen zugeordnet. Gerahmte Zaubersprüche, Hausgeister, Schutzbriefe, Teufelsaustreiber, Liebespulver, Kristallkugeln, um die Zukunft darin zu sehen. Geschenke zu einem niedrigen Preis, der beweist, dass es nicht funktionieren kann, sonst wären solche Dinge unbezahlbar.
Doch dann entdecke ich, dass sie ihr Leben und das Leben mit mir am Mondkalender ausrichtete. Sie lieferte mich ihrer Magie aus.
Nein, das sei etwas anderes, behauptete sie. Der Mond sei real. Eines Abends bestrich sie ihren Körper mit jenem erotischen Pulver, das sie aus beliebigen Zutaten selbst herstellte und nach Zimt und Nelken riecht. Sie befahl mich zu sich ins Bett. Aus der Zauberin war eine Hexe geworden, in einem Lebkuchenhaus.
»Ich muss sie haben«,
stöhnt der Klumpen Mensch unten auf der Treppe.
»Ich liebe sie!«
Er hebt den Kopf auf seinem Körper, wirft ihn zurück und schickt den Schrei eines Ungeheuers über die Dächer der kleinen Stadt.